dieser Entfremdungen kommen dann Scheidungen vor. Manche verlassen eine tote und lebensfeindliche Ehe um ihrer selbst willen und der Kinder willen, um wieder Frieden zu finden. Andere werden verlassen. Die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung ist heute statistisch doch relativ groß. Da gibt es auch eine nette Karikatur dazu, wo da zwei gerade aus der Kirche rauskommen und da steht der Statistiker dann vor ihnen und sagt, ich habe das mal berechnet, statistisch gesehen, lasst ihr euch in 2 Jahren, 3 Monaten, 8 Tagen wieder scheiden. Durchschnittswert, das trifft natürlich für den Einzelnen nicht zu, aber es ist schon aufregend, wie die Scheidungsrate ausschaut. Und das ist im Grunde genommen ja nicht eine Frage der Unmoral, sondern des Nicht-Gelingens. Das ist eine Mischung von Schuld und Tragik, sagen wir in der Forschung, dass das nicht gut geht, weil die Leute vielleicht auch die Latte sehr hoch legen. Das ist ein weiterer Grund für das Nicht-Gelingen. Das ist eben, wie gesagt, die religiöse Romantisierung. Das hat auch damit zu tun, dass viele Menschen heute, wie einer mal gesagt hat, wir leben heute länger, aber insgesamt kürzer. Ein Historiker in Frankreich hat das so formuliert, wir heutige leben im Vergleich zu früheren Generationen zwar länger, aber insgesamt kürzer, denn, so sagt er, früher lebten die Leute 30 plus ewig und wir nur noch 90. Ja? Dieses wir nur noch 90, das bedeutet natürlich, dass wir einen ganz kurzen Lebenshorizont haben, viele. Ja? Und sagen, in 90 Jahren muss jetzt das Glück stattfinden, auch in der Liebe. Und zwar irgendwie der Himmel auf Erden, der Himmel muss in der Liebe stattfinden. Das haben wir untersucht in der kleinen Studie, dass die erste Liebe so etwas ist wie gleichsam schon ein bisschen Paradies auf Erden. Da habe ich auch eine schöne Karikatur gefunden. Also hier sehen Sie das da auch, dieses Bild von der einsamen Insel, auf der man gemeinsam geborgen ist. Und da kommt jetzt dieses Mädchen angerudert und sagt, huhu, Eckbert, endlich habe ich dich gefunden. Und er sagt, seufzt, ich habe gehofft, hier findest du mich nicht. Das ist wieder die Umkehrung der alten traditionellen Bilder. Also das kann ich schon erzählen. Meine Oma, also die war so recht und schlecht verheiratet, wie es halt so früher war bei den Großeltern. Und ich habe sie einmal gefragt, die Oma, wie ist das bei dir? Bist du glücklich? Sagt sie. Weil ich habe ja auch gesehen, wie fragmentarisch das dahin geht. Und arm waren sie und Geld hatten sie nicht viel. Sie mussten sich dahin wurschteln. Da haben wir daher auch oft gestritten, wie das halt so sein musste, war ja so nicht pflegeleicht, die Ehe damals unter diesen ökonomisch schwierigen Bedingungen. Obwohl ich mir manchmal denke, die haben das noch besser hingekriegt als viele im Kontext des Reichtums. Das muss man auch mal vergleichen. Also die Armut ist keine Garantie, dass es schlecht geht. Und ich sage ja auch, bist du glücklich? Ja, sagt sie. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Ehe. Sage ich, geht dir nichts ab? Sagt er, nein, mit dem, was stattfindet, bin ich zufrieden und den Rest erwarte ich mir vom Himmel, hat sie gesagt. Ich finde das blitzgescheit, weil die hat noch die Fähigkeit gehabt, Glückswünsche outzusourcen, wie man heute so modern sagt, ja, auszulagern in den Himmel. Reden Sie mal mit jungen Leuten, ob sie bereit sind, irgendwelche Glücks- und Sehnsuchtswünsche auf einen Himmel auszulagern. Das ist uns fremd geworden irgendwie. Ich habe schon den Eindruck, dass wir ziemlich gebunden sind an diese 90 Jahre auf Erden. Da gibt es einen Kultbuch, wer das nicht kennt, der notiert sich das, von Marianne Gronemeyer, heißt Leben als letzte Gelegenheit. Sie sagt, dieses Leben ist unsere letzte Gelegenheit und genauso leben wir, sagt sie. Dann sagt sie, wir leben immer schneller, wir überfordern uns immer mehr, daher ist das Burnout zu häufig, wir verlieren den Sinn, weil wir keine Ziele mehr haben, keine übergreifenden. Und wir haben immer die Angst, zu kurz zu kommen. Das ist eine hochinteressante Angst. Nicht? Man fragt sich ja, warum die Leute so viele Angst haben heute vor einem syrischen Flüchtling. Aber die Angst haben die Leute schon längst, bevor ein Flüchtling kommt. Und damit spielt zusammen, nach meiner Studie über die Flüchtlinge, die Angst, zu kurz zu kommen. Eine ganz archaische, tiefe Angst der Menschen bei uns. Und wir leben im 10. reichsten Land der Welt. Ja? Wir haben die Angst, zu kurz zu kommen. Man muss sich das alles so ein bisschen ausdenken. Ich habe so mit ganz wenigen vorher geredet. Also so, wenn jemand so aus einem Bergbauernhof da groß geworden ist da oben und da die Schule, die Volksschule noch am Berg umgemacht hat. Sehen Sie, die Leute, die haben keine Ängste gehabt, dass sie zu kurz kommen. Die haben das Leben vor sich gehabt und haben aus diesem armseligen, oft armseligen Leben wirklich was Tolles gemacht. Und unsere Leute, unsere nächste Generation ist die erste Generation, die so viel erbt, dass sie eigentlich nichts mehr machen müssen. viele unter denen, nicht alle, aber sehr viele, ist die erste Generation, die wirklich erbt, und die sind so irgendwie desperat. Wissen nicht hinten und vorn aus und ein, was sie mit ihrem Leben sind und was sie sind und so. Die haben keinen Lebenskampf mehr. Und ich weiß es nicht, ob nicht ein bisschen Lebenskampf dazugehört, dass man zufrieden werden kann. Weil wenn man schon alles hat und nichts mehr erreichen muss, dann ist einem das alles zugefallen und man fragt sich, ist ja nicht meines, ja? Das ist ja mir geschenkt worden. Überprüfen Sie das ein bisschen, weil Sie haben wahrscheinlich auch viele Kinder in Ihrer Umgebung, schauen Sie denen gut ins Herz. Und manchmal verstehen wir sie erst, wenn wir merken, in welch reichen und daher schwierigen Bedingungen unsere Kinder aufwachsen. Und Reichtum ist nicht immer vorteilhaft für das gesunde Gedeihen. Ich sage jetzt das Gegenteil, die brutale Not war es genauso wenig. Also wie könnten wir so dazwischen durchkommen, dass wir sagen, okay, wir haben einen guten, sicheren Rahmen, aber dazwischen braucht es ein bisschen Lebenskampf. Gut, das war jetzt zum ersten Punkt, geht das so ein bisschen zur Lage der Familie. Sie sehen, dass wir sehr viel geforscht haben. Wir müssen ja mit den Sozialisten reden über die Familienpolitik. Da kann man nicht das kirchliche Ehebild verwenden. Was könnten wir als Kirchen tun? Da habe ich eine schöne Karikatur gefunden, ja, der Katechismus. Und die Tradition, wir waren ja natürlich früher sehr fixiert auf die Sexualmoral. Die Älteren unter Ihnen wissen, wovon ich rede, nicht? Das war, man hat uns Höllenangst gemacht, ja, wegen des Schlafzimmers und wegen unserer unbereinigten, unkultivierten Sexualität. Das kennen Sie doch alles. Wir sind ein bisschen neurotisch in der Frage groß geworden und dann haben wir halt moralisiert und da steht jetzt dieser große Prälat, Sie sehen Ihnen, den Katechismus unter dem Arm und der katholischen Sexualmoral und erhebt den moralischen Zeigefinger. So hat man sich die Kirche vorgestellt, lange Zeit, ja, mit dem erhobenen Zeigefinger, vor allem zum Thema Sexualität. Und dann kommt dieser pfiffige Papst, steigt auf die Leiter und schneidet den Zeigefinger ab. Ja. Ich glaube, das ist schon sehr viel und sehr Gutes gedacht. Also was könnte unsere Aufgabe sein? Also das ist auch eine nette Karikatur, wo einer sagt, und du, Susan, nimmst du Kevin als deinen rechtmäßig angetrauten Ehemann für 3 Jahre oder 50.000 Meilen, was ihm auch zuerst zutrifft. Also das fällt mir auf bei Trauungsgesprächen, wenn sie noch so jung verliebt sind. Ich habe niemanden gefunden, der gesagt hat, ich will dich lieben 3 Jahre und nur im Berg. Also das nicht in Raum und Zeit. Ja. Ich glaube, am Anfang steckt sowas drinnen in den Leuten wie Romeo und Julia. Ja. Das ist so Anfang, so immer und ewig und verschworen und keine Grenzen, es werden keine Grenzen gezogen. Also am Anfang gibt es die Anarchie, diesen Terror der anarchischen Liebe. Ja. Also das passt nicht in Raum und Zeit und das versprechen sie einander auch und so. Also ich denke, die Kirche sollte sagen, weil dann viele mit der Zeit sehr enttäuscht sind und dann dem Traum auch nicht mehr trauen, ich glaube, der Traum, der steckt im Menschen drinnen seit der Schöpfung. Da kann man jetzt Genesis lesen, den Schöpfungsbericht, dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat und dass sie sozusagen einander so verschworen sein werden, dass sie eine ganz intensive Lebensgemeinschaft bilden werden. Die werden ein Fleisch werden, heißt es dann, dass der Matthäus-Evangelium zitiert das ja auch. Und viele, glaube ich, wollen das eigentlich. Aber das Scheitern rundherum nimmt vielen die Courage. Ja, das ist schon klar. Begegnen und sagen, nein, traut euch. Ja. Schon klar. Die erste Botschaft, statt den Zeigefinger zu erheben, den jungen Leuten zu sagen, traut euch. Traut euch. Und sagt, die Liebe ist wirklich etwas ganz Kostbares. Das hat Gott gut gemeint mit euch. Als Mann und Frau erschaffen zu sein, mit einem liebesfähigen Herzen bis Hals über Kopf verliebt zu sein und das Leben in ganz neuen Farben zu sehen und zu glauben, man ist schon der Himmel auf Erden, ein bisschen was davon. Vergönnen Sie das den jungen Leuten. Ich habe lange gebraucht, bis ich jungen Leuten die Liebe vergönnen konnte als Kleriker. Ja, das war ganz komisch. Ich habe das so für mich einmal nachgedacht, warum ich da so lange Zeit gebraucht habe, dass mich das freut, wenn junge Leute so wirklich aufgeregt in ihrer Liebe sich miteinander begeben. Was mich meistens ein bisschen gestört hat, war sozusagen diese Obdachlosigkeit der Liebe. Ja. Dass sie da im Hyde Park in London, habe ich das gesehen, dann haben sie gleich miteinander auf der Wiese geschlafen. Das war mir immer ein bisschen zu viel und zu indiskret. Das hat mir nicht sehr zugesagt, muss ich ehrlich sagen. Aber sonst, glaube ich, ist es ganz gut, den Leuten zu sagen, also traut dem Traum. Das ist ein erstes zum Traum zu ermutigen. Die Kirche mit Blick auf Gott, den Schöpfer, sagt, der Traum ist den Liebenden ins Herz gelegt und er bedrückt die Leute nicht. Also man kann der Liebe trauen. Wahrscheinlich ist es doch so, dass wenn Gott ein Liebender ist, jeder Mensch die Fähigkeit hat, auch ein liebendes Wesen zu bleiben. Vielleicht ist das der einzige Sinn, warum wir auf der Welt sind, in Gottes Art liebende Wesen zu werden, liebende Menschen zu werden. Ich wüsste nicht, wofür das Evangelium Jesu Christi sonst einsteht, als dass er uns irgendwie die Chance wieder eröffnet, wie wir liebende Menschen werden können. Wenn Sie es vom Finale her Matthäus 25 anschauen wollen, das ist ein ziemlich gefährlicher Text, Endgericht, dann ist es auch wieder nur die Liebe, die zählt. Und da wird es dann von Matthäus 25 gleich natürlich sehr genau definiert, was die Liebe ist. Das ist handfestes, selbstloses, sich selbst verausgaben für andere. Also schon natürlich unter Beachtung des eigenen Selbst und nicht zerstörerisch, selbstzerstörerisch zu sein. Also so viel Eigenliebe braucht jeder. Aber im Grunde genommen ist die wahre Liebe, sagt Jesus, die größte Liebe, die einer hat, ist, wenn er sein Leben hingibt für die, die er seine Freunde nennt. Also es sollte aus Romeo und Julia Philemon und Baucis werden, das ist die Schöpfungsgeschichte, hier haben Sie ja Romeo und Julia, nicht? Das kennen Sie vom Hamlet, diese wunderbare Geschichte, aber Sie kennen die Geschichte von Philemon und Baucis, wo sind unsere Lateiner natürlich, die lachen sich jetzt ein, also, ja, also, ja, dann, wo steht das, wieder beim Ovid wahrscheinlich, muss es dort stehen, wo der Zeus mit dem Hermes ja, wieder eine seiner Wanderungen durch die Welt macht, durch das Attikum in Griechenland. Und dann trifft er dieses alte Ehepaar, Philemon und Baucis. Sie sind wirklich liebend alt geworden. Ich glaube, es ist eine wunderschöne Formel auch für das Eheversprechen. Wenn man es umformen will, dann sage ich, ich will mit dir alt werden in Liebe. Das ist eine unglaublich riskante Sache, ja. Aber im Frieden miteinander alt, gemeinsam alt zu werden. Und dann waren die beiden also so nahe dem Tod und die haben darüber am Abend diskutiert und der Zeus und der Hermes haben die belauscht und dann haben sie darüber diskutiert, wie kann ich als der eine weiterleben, wenn der andere stirbt? Die haben sich das nicht vorstellen können, nicht, dass einer von den beiden Liebenden allein übrig bleibt und die Götter hören das. Und dann haben sie den beiden versprochen zu sagen, also wenn es soweit ist, dann geht das gemeinsam und haben sie dann nachher im Tod in eine Eiche verwandelt. Ja. Also so zusammengefügt, dass sie miteinander eine Eiche geworden sind. Ja. Das ist dieser berühmte Mythos von Philemon und Baucis. Und manchmal kann man bei der Ehevorbereitung, wenn man das macht, Romeo und Julia, bis Philemon und Baucis mit den jungen Leuten lesen. Und der Mythos ist ja etwas, der das erzählt, was immer und überall der Fall ist. Was so die Träume eines jeden Menschen sind, wenn die Liebe noch unzerstört und unbeschädigt ist, ja, dann glaube ich, verstehen die jungen Leute das, dass aus Romeo und Julia, wenn es gut geht, Philemon und Baucis werden kann. Das ist der alte Traum des Menschen. Was dabei natürlich wichtig ist, und das ist glaube ich das Zweite, wo auch Papst Franziskus in Amoris Laetitia, kennen Sie das Schreiben von Papst Franziskus? Haben Sie es noch nicht gekauft? Ich rate Ihnen, kaufen Sie sich's und legen es auf die Toilette und lesen jedes Mal ein Kapitelchen. Das ist ungefähr die Zeit, die man braucht. Ja, für Einkauf sind kurze Kapitel. Eine wunderschöne Lektüre. Ja. Ich denke, so kann man ja auch kirchliche Dokumente am richtigen Ort lesen. Und da schreibt der Papst wirklich ein Herzensanliegen, aber das verstehen Sie ja dann sofort. Wie kann aus dieser unglaublichen, ja manchmal muss man sagen, hormonellen Verliebtheit oder der Verwirrung des Hormonhaushalts oder weiß Gott was. Sie wissen ja, wie das am Anfang war, wenn Sie verliebt waren, dann können Sie das schon zurückerzählen. Davon können auch Kleriker meistens erzählen, weil verliebt war ja auch Ratzinger, hat er gesagt, ich war auch mal verliebt. Aber ist nichts daraus geworden, halt bei ihm dann. Ja. Aber anyway, aber man sagt, okay, wie kann aus dieser anfänglichen Verliebtheit wirkliche Liebe werden? Ich glaube, das ist das eigentliche Meisterstück einer Ehe. Wenn das gelingt, gelingt die Ehe. Wenn aus dieser unglaublichen Turbulenz des Anfangs ja, so eine ganz beruhigte alltägliche Liebe werden kann. Das ist so, wenn Sie Wein keltern, dann muss Der Gern, das ist der Anfang, aber dann muss, am Schluss muss der klare Nein sein.